Ja, Hammer. Immer gut, von der Predigt so einen Brüller zu singen, wo man so richtig ins Sprechen und die Stimme richtig aktiviert wird. Mega cool, dass ihr beiden auch dabei seid, Familie Risse. Ihr wart super. Moderation von Caro, muss ich einfach mal am Anfang sagen, war legendär. Aber ich meine... Aber das kennen wir ja, haben wir auch bestimmt nicht anders erwartet. Aber auch eine super Einführung in dieses Thema. Vielleicht habt ihr es gemerkt, ich fand, als die Musik losging und sie reinkommen kam mit ihrer Sonnenbrille, hat sich die Atmosphäre so richtig verändert. Irgendwas Neues kommt rein. Es ist Energie da. Man ist erfüllt mit Sinn für einen Auftrag. Und sowas zieht an. Also ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich war so, was passiert jetzt? Und ich merke das immer wieder bei Geschichten und Filmen. Ich liebe Geschichten und Filme und Bücher lese ich auch gerne. Action oder Abenteuer, wo das Gute gegen das Böse kämpft, wo es spannend ist. Es geht wirklich um etwas, um Leben oder Tod, um das Chaos der Welt zurückzudrücken. Man muss die Familie, die Freunde für das Land einstehen. Einer meiner Lieblingsfilme ist der Film oder die Filmreihe Der Herr der Ringe. Kennen vielleicht der ein oder andere. Herr der Ringe, wirklich ein krasser Film. Ich habe gelesen, 30 Oscar-Nominierungen, 17 davon gewonnen. Und ich finde, diese Filmreihe hat wirklich alles, was es benötigt, um ein guter Film zu sein. Zu Beginn lernt man die Charaktere kennen und man lernt sie lieben, weil sie einfach toll sind. Aber ziemlich schnell lernt man auch das Böse kennen. Und die habe ich hier so ein bisschen abgebildet. Und man merkt, sie sind dunkel, sie sind grässlich, meistens ja, einfach eingehüllt, man kann sie schlecht erkennen und sie schauen total gefährlich aus. Und im Laufe des ersten Films wird erklärt, wie das Böse, in diesem Fall der dunkle Herr namens Sauron, der steht da oben rechts, wie der zerstört werden kann. Es gibt nämlich einen Ring, der wirklich sehr viel zerstörerische Macht hat. Und der Ring verleiht dem Bösen, also diesem Sauron, Macht. Aber wenn dieser Ring zerstört wird, ist das Böse besiegt. Und eine Gruppe von unterschiedlichsten Wesen, es sind in diesem Fall Zwerge und Menschen und Hobbits, das sind so kleine Halbmenschen, und sie haben einen Auftrag und sie sollen diesen Ring nehmen und bis in das tiefe Land des Bösen hineintragen und in dem Vulkan, wo der Ring auch geschmiedet worden ist, hineinwerfen, weil nur dort kann er zerstört werden. Ich will da nicht mehr sagen, vielleicht hat es der ein oder andere ja nicht geschaut. Man kann es auf jeden Fall nachholen, es lohnt sich. Aber vielleicht habt ihr gerade wieder was gemerkt. Vielleicht hat euch diese Geschichte schon so ein bisschen gecatcht. Ich finde solche Geschichten, sie packen einen richtig, sie ziehen so richtig den Fokus. Man will wissen, was passiert. Und es sind immer solche Geschichten, die Sinn und Motivation auslösen. Man weiß, was das Gute ist und was das Böse ist. Menschen müssen sich dem Bösen stellen und für das Gute einstehen. Vielleicht denkt ihr kurz mal selbst daran, wo wart ihr so richtig motiviert? Wo wart ihr so richtig Sinn erfüllt? Ich würde einfach mal annehmen, dass in den meisten dieser Situationen man sich in irgendeiner Art Geschichte wiedergefunden hat. Vielleicht gar nicht so richtig bewusst und man hat es dann auch nicht irgendwie erzählt oder so, aber eine Geschichte, wo es um richtig und falsch oder gut und böse, wenn man ganz extrem werden will, geht. Ich muss daran denken, wenn ich Basketball spiele, da geht es so richtig ab. Da bin ich richtig motiviert, da ist klar, worum es geht. Wir sollen gewinnen, es ist eine Teamaktion, wir stellen uns dem anderen Team und sie sind in diesem Fall die Bösen und wir sind so richtig am Eifern und Sinn erfüllt. Vielleicht ein extremeres Beispiel, Eltern sind oftmals sehr sinnerfüllt oder motiviert, wenn ihr Kind in Gefahr ist. Ich hoffe, dass schlimme Situationen hier einfach nie geschehen sind, aber klar, wenn das Kind in irgendeiner Gefahr ist, dann ist man als Elternteil sehr motiviert und alles andere ist egal. Vielleicht für die Studenten, ich weiß gar nicht, ob irgendwelche da sind, die Geschichte der Lebensentwicklung, die Prüfungen, die man vor sich hat, bestehen bedeutet Erfolg und durchfallen bedeutet Versagen. Wenn ich an meine Phase im Studium zurückdenke, war ich oftmals sehr motiviert Oder ich habe das alles so richtig vor mir hergeschoben und weggedrückt. Und dann last minute am letzten Tag war ich dann nochmal sehr motiviert und musste alles nachholen. Diese Situation, diese Geschichten, in denen wir uns immer wieder finden, sie lösen Motivation aus. Sie lösen Sinn aus. Und nicht Teil einer Geschichte zu sein, bedeutet oftmals undynamisch zu werden. Vielleicht fühlt man sich auch dabei sehr träge. Ich möchte eine Behauptung machen. Ich glaube, ein Hauptgrund dafür, warum das Christentum über die letzten Jahrtausende eine solche Ausbreitung erlebt haben, ist, weil die Geschichte, die Story von Gott und dem Menschen eine genau solche Geschichte ist. Das ist, glaube ich, nicht der einzige Grund, warum das Christentum sich ausgebreitet hat. Gott war auf vielerlei Weise wirksam. Aber ich würde sagen, das ist ein Hauptgrund. Und ich möchte jetzt in meinen eigenen Worten vielleicht kurz die Geschichte Gottes nacherzählen, die Geschichte von dem Gott und Menschen. Und kurze Vorwarnung, ich paraphrasiere so ein bisschen, also das ist nicht ganz bibeltreu, aber so in etwa meine Worte. Am Anfang schuf Gott die Welt und sie war perfekt. Sie hatte Land und Wasser, Kontinente und Meere, sie hatte Tieren und Pflanzen und dazu gehörten natürlich nicht nur unser Planet, auch das weite All. Tausende von Sternen und Planeten. Das Universum war unermesslich schön. Und in ihr konnte man die Kreativität und die Genialität ihres Schöpfers erkennen. Und die Krone dieser Schöpfung war der Mensch. Der Mensch ist das direkte Ebenbild Gottes. Am Menschen sieht man die tieferen Dimensionen der göttlichen Schönheit und der göttlichen Macht. Das, was den Menschen so göttlich macht, ist nicht nur irgendwie das äußere Aussehen, das Optische, sondern die Art und Weise, wie der Mensch lebt. Der Mensch ist von sich aus Beziehungswesen. Er lebt in Beziehung zu sich selbst, in Beziehung zu anderen Menschen, in Beziehung zur restlichen Schöpfung, zu seiner Umwelt und natürlich in Beziehung zu Gott. Und das, was ihn höher stellt als alles andere in der Welt, ist seine Fähigkeit, seine gottgegebene Fähigkeit zur bedingungslosen Liebe. Es ist das Gegenseite sich selbst hingeben, sich selbst den anderen schön machen. Und es gibt nichts Schöneres in der Welt, wenn Freundschaften oder Ehen in allen Beziehungen, wenn diese bedingungslose Selbsthingabe, wenn diese bedingungslose selbst gegenseitige Liebe gelebt wird. Und darüber steht noch die Liebe zwischen Mensch und Gott, Schöpfer und Geschöpf. Es ist der Gott, der seine Kinder liebt und ihnen Freiheit schenkt und das Beste für sie möchte. Und der Mensch, der um die göttliche Versorgung weiß, der um die göttliche Schönheit weiß und diese immer mehr und mehr entdecken möchte. Aber dann kommt ein Riss. Und es ist wie ein Fehler im System und auf jeder Beziehungsebene läuft etwas sehr falsch. Der Mensch wendet sich von Gott ab und sucht nun woanders seine Erfüllung, die er eigentlich schon die ganze Zeit hatte. Und dabei geht ein tiefer Bruch in diese Schönheit der bedingungslosen Hingabe. Der Mensch schaut nun auf sich. Aus der Liebe zum Nächsten kommt die Liebe zum Selbstschutz. Aber das Problem ist, Menschen brauchen eigentlich Liebe voneinander. Da ist ein Kind, das eigentlich Liebe braucht und es wird übersehen. Verletzt wächst es mit diesem Schmerz auf und dieses Leiden lenkt ihn ab von anderen, die auch Liebe brauchen. Und so entsteht so ein Abwärtszirkel und das passende Wort hier, das wir aus der Bibel auch kennen, ist die Sünde oder die Entfremdung. Der Mensch ist sich selbst fremd geworden. Der Mensch ist und bleibt bis zum heutigen Tage Ebenbild des Perfekten, des Göttlichen, des Ebenbild Gottes. Aber eine tiefe Dunkelheit bedeckt das Bild und der Mensch lebt nicht mehr, wie er leben sollte, in dieser liebenden Selbsthingabe zum Nächsten, zu seiner Umwelt. Diese wahre Identität ist nur noch in Ausschnitten zu erkennen. Es bilden sich Menschengruppen und sie werden zu Völkern, damit sie sich sicherer fühlen, weil sie so zusammengeengt mehr Sicherheit haben, aber eine andere Menschengruppe taucht auf und sie laufen davon oder bekämpfen sie. Wenn man so zurückblickt in die Menschengeschichte, muss man nicht weit schauen, um das Blutige der Geschichte wahrzunehmen. Das Bild der perfekten Schöpfung, wie es einmal war, ist gar nicht mehr zu sehen. Es ist so viel Dunkelheit da in der Welt und in den Herzen der Menschen, obwohl der eigentliche Sinn des Menschen darin lag, eine Erweiterung des göttlichen Lichts zu sein. Nun ist da ein Mann, der das Göttliche wiederentdeckt und er heißt Abraham. Kennen wir, denke ich. Er entdeckt das Göttliche nicht wirklich, sondern es wird ihm eigentlich mehr gezeigt. Und es kommt das erste Mal wieder neues Licht in die Welt, wenn auch nur ein bisschen. Die Dunkelheit wird wieder zurückgedrückt. Die Beziehung zwischen Mensch und Gott wird neu gestaltet. Es ist der Bund zwischen Gott und dem Volk Israel. Israel lebt wieder in Gehorsam und Liebe zu Gott und Gott beginnt sie zu segnen. Die Dunkelheit in ihnen zu verdrängen, neues Licht ihnen zu schenken. Es ist nicht wie am Anfang bei der Schöpfung, es ist immer noch ein tiefer, dunkler Riss in der Welt und im Menschen. Das Volk wendet sich von Gott immer wieder ab, zurück in diese Dunkelheit, aber Gott bleibt dran. Er legt hier ein Fundament für den späteren Höhepunkt. Und um das Jahre Null geschieht es dann. Das Licht tritt ganz in die Welt hinein und sein Name ist Jesus Christus. Und überall dort, wo Schatten sind, überall dort, wo Risse sind, geschieht Heilung. Es ist die ursprüngliche, selbstlose, sich selbst hingebende Liebe, die wie die Sonne das Dunkle zurückdrückt. Die Menschen erleben Erfüllung. Sie lassen das Dunkle in sich sterben und werden in der Begegnung mit dem Göttlichen neugeboren. Sie lassen ihren Neid fallen, ihren Egoismus und sie beginnen, selbst das Göttliche in sich zu tragen und sind selbst befähigt, die Dunkelheit in Licht umzuwandeln. Aber die Dunkelheit existiert natürlich noch. Sie trägt eine zerstörerische Macht in sich, das jeden Menschen überwältigt. Aber Jesus, der Sohn Gottes, stellt sich ihm. In dieser vorhin beschriebenen göttlichen Liebe für den Menschen, in dieser selbsthingebenden Haltung, wird er von der Dunkelheit des Menschen der Welt verschlungen. Er wird gefangen genommen, verurteilt, gekreuzigt, er ist tot. Und letztlich ist es genau diese selbstlose, aufopfernde Liebe Gottes, die die Dunkelheit besiegt. Gott erweckt Jesus zum Leben und bringt damit das Licht, das eigentlich zerstört war. Das eigentlich zerstört war, bringt er neu in die Welt hinein. Und die Dunkelheit kann ihm einfach nichts mehr anhaben. Sie strahlt heller als je zuvor. Sie wandelt den Menschen um. Der Mensch, der in diese Gegenwart des Göttlichen tritt, lässt die Dunkelheit hinter sich und wird mit einem neuen Licht, einem neuen Leben erfüllt. Und genau an dieser Stelle der Geschichte formuliert Jesus seinen Auftrag für alle Menschen, die dieses göttliche Licht erlebt haben. Er formuliert das, was er eigentlich die ganze Zeit schon tut. Und dieser Auftrag steht in Matthäus 28, die Verse 16 bis 20. Und die möchte ich jetzt vorlesen. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. So schlimm, so warm angezogen zu sein bei so einem Wetter. Habt ihr es bei der Geschichte gemerkt? Eine Geschichte, die vielleicht einpackt, die einen in den Bann zieht. Vielleicht habe ich es auch nicht so gut erzählt und es ist nicht so. Aber man sieht so das Gute und das Böse und man merkt, es lohnt sich zu handeln. Man ist gespannt, wie es weitergeht. Gott will die Welt heil machen. Er will sie schön machen. Und der Mensch soll Anteil haben an diesem Auftrag. Das ist die Geschichte, in der wir auch leben. Wir haben es vorhin gesungen. Die Geschichte, in der wir leben, sie war vor uns und sie wird nach uns weitergehen. Wir leben in diesem gleichen Abschnitt wie die Jünger damals. Für uns gilt dieser gleiche Auftrag. Lass das Göttliche in dich hinein, werde erfüllt mit diesem Licht und begegne dann der Dunkelheit in der Welt mit diesem Licht, dass alle Schatten vertrieben werden. Wenn man sich in dieser Rolle sieht, kann man nicht anders, als erfüllt zu werden mit Motivation und Liebe für das Gute. Das ist eine Erkenntnis, die der Heilige Geist schenkt. Wir müssen uns mit dieser Geschichte Gottes identifizieren. Wir sind Teil davon. Ich will mal jetzt eine leicht provokante Frage stellen. Wie schaut das Ganze in unserem Alltag aus? Wie nehmen wir uns wahr? Wie nehmen wir unsere Welt wahr? Wie ist unsere Motivation? Wie begegnen wir der Dunkelheit um uns herum, der Dunkelheit in uns selbst? Ich möchte von mir aus sagen, ganz ehrlich, ich nehme schon wahr, dass, oder ich nehme diese Dunkelheit in der Welt und den Auftrag Gottes schon wahr, aber ich habe immer wieder Phasen, in denen ich mich ziemlich, ich sag mal, gleichgültig gegenüber dieser Geschichte Gottes oder gleichgültig draufschaue. Ich erlebe immer wieder Ähnliches auch von anderen, was sie mir erzählen. Ich höre immer wieder, man wünscht sich eigentlich so ein Feuer, so eine Motivation für Gottes Reich, so ein Feuer, das nicht erlischt. Aber es ist aus irgendeinem Grund nicht da. Ich glaube, manchmal ist das Problem, dass man sich in einer anderen Geschichte sieht. Wir hatten diese Geschichten am Anfang mit, man sieht sich als Student oder so, oder man sieht sich als Familienvater oder man sieht sich, was weiß ich, im Erfolg, oder man sucht die Sicherheit, und das ist die Geschichte, die man lebt. Aber das Problem ist, dass man sich dann außerhalb dieser Gesamtgeschichte Gottes sieht und dann das Gute und das Schlechte nicht mehr wahrnimmt. Was ich sonst auch manchmal sehe, ist, man sieht Gottes Auftrag und lebt ihn eigentlich, aber man lebt ihn alleine. Man lebt ihn nicht mit Gott zusammen, sondern man kämpft gegen diese Dunkelheit. Und ich merke immer bei mir, ich werde super schnell unmotiviert und habe gar nicht mehr Bock, die Geschichte Gottes wahrzunehmen, weil man nur das Schlechte vor sich sieht. Man ist nicht mehr an der Quelle des Guten dran und ist unmotiviert. Aber wie ist es bei uns jetzt im Alltag? Ich lasse die Frage kurz mal auf euch wirken. Ich glaube, es gibt vier Wege, wie man auf so eine Anfrage reagieren kann. Das wäre so meine These. Die erste wäre Zustimmung. Das passiert nicht so oft, manchmal schon, aber so, das ist dann so dieses, hey Daniel, du hast voll recht. Ich bin voll Feuer und Flamme und wir müssen uns mehr in dieser Geschichte drin sehen und erzähl mir mehr davon. Und wenn das so ist, dann finde ich es super. Aber oftmals ist es nicht so. Ich glaube, es gibt zwei Wege, die eher negativ sind, wie man auf solche Anfragen reagiert. Und das erste ist, sich zu rechtfertigen. Das klingt bei mir dann meistens so, ich bin gerade nicht motiviert, aber ich investiere doch voll viel. Ich war gerade bei einer Jungschar-Freizeit, bin eigentlich voll müde, habe mich da voll verausgabt und so. Und man kann mir doch nicht sagen, dass ich nicht das Licht in die Welt hineinbringe. Ich lebe doch voll für Gott, auch wenn ich nicht wirklich diese Geschichte wahrnehme. Das wäre das Rechtfertigen. Das dritte wäre, sich selbst verurteilen. Klingt bei mir in etwa so. Stimmt. Ich sehe mich überhaupt nicht in der Geschichte Gottes wieder. Ich hätte heute Morgen doch Bibel lesen sollen. Ich hätte mich mehr über Gott Gedanken machen sollen. Dann wäre ich vielleicht motivierter gewesen, zu lieben oder sowas. Ich glaube, beide diese Wege, auf diese Anfragen zu reagieren, ich würde einfach davon abraten. Weil eigentlich setzen sie voraus, dass diese Anfragen, die ich gestellt habe, das Recht haben, über einen selbst zu urteilen. Und dieses Recht zu urteilen, haben diese Anfragen nicht. Deswegen mein Vorschlag, Version 4. Wir erkennen als Gemeinde, als Gemeinschaft erkennen wir an, wir sind alle Sünder, wir sind alle da im gleichen Boot, wir sind unterschiedlich motiviert. Und diese Anfragen, die wir uns stellen, wir lassen sie uns nicht bewerten, aber wir nutzen sie als Chance zu wachsen. Wir nutzen sie als Chance zu sagen, wie kann ich noch mehr in diese Geschichte Gottes hineinkommen? Ich möchte mit euch eine kurze geistliche Übung machen. Ich mache sie immer wieder, wenn ich merke, dass ich da nicht so drin bin. Wenn es euch hilft, könnt ihr kurz eure Augen schließen dafür. Jeder von uns ist Ebenbild Gottes. Und weil wir Ebenbilder Gottes sind, sind wir damit erfüllt. Mit der Göttlichkeit erfüllt, mit der Schönheit, mit der Gerechtigkeit. Aber jeder von uns trägt auch diesen tiefen, dunklen Riss, die Gebrochenheit der Sünde. Nehmt jetzt mal diese dunklen Stellen eures Selbstes wahr. Vielleicht etwas, wofür man sich schuldig fühlt. Oder eine innere Trägheit oder einen inneren Zorn. Etwas, was man nicht vergeben möchte. Vielleicht sich selbst oder einen anderen. Diese innere Dunkelheit ist eigentlich etwas Göttliches. Aber sie ist von der Sünde verdorben worden. Und dadurch schwarz und tot. Aber wir alle tragen Gottes Licht in uns. Und wir können mit diesem göttlichen Licht dieser Dunkelheit in uns begegnen. In Jesaja 43, Vers 1 steht, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Das ist Gottes Wort. Und vielleicht können wir einfach dieses Wort dieser inneren Dunkelheit kurz zusprechen. Jeder für sich. Und vielleicht im Anschluss dieser Dunkelheit vor Gott legen und ein kurzes Gebet sprechen. Diese kleine Übung hilft mir manchmal, mich mehr mit der Geschichte Gottes zu identifizieren, weil man sofort an diesen Auftrag Gottes rangeht. Man fängt an, ihn zu erfüllen. Auch wenn es nur im ganz kleinen Maße ist, mit der eigenen Dunkelheit, die in einem selbst ist. Man nimmt die Dunkelheit und das Licht wahr und fängt an, den Auftrag zu erfüllen. Vielleicht war diese Übung gar nichts für euch, dann hätte ich einen zweiten Tipp, der vielleicht eher klassisch ist und den ihr wahrscheinlich auch alle kennt. Das ist das Bibellesen. Die Bibel ist für uns oftmals oder kann für uns ein innerer Kompass sein. Das entdecke ich vor allem im Neuen Testament. Sie dient als Kompass, weil wir dort Menschen sehen, die den Auftrag Gottes schon leben. Sowohl Jesus wie auch die Nachfolger, die Apostelgeschichte ist erfüllt davon und der Paulus natürlich sowieso. Sie sind Menschen, die den Auftrag Gottes leben und es hilft uns, wenn wir das sehen, unsere Umwelt auch in dieser göttlichen Geschichte zu deuten. Mein Wunsch für diesen ersten Teil, und es kommt nicht gleich noch ein zweiter Teil, der genauso lang ist, keine Sorge. Mein Wunsch ist, dass wir lernen, einfach immer wieder diese Story Gottes zu erkennen. Und unsere Rolle darin zu erkennen und sich mit der zu identifizieren. Ich möchte jetzt einen Schritt weitergehen. Bisher haben wir über Motivation geredet, über den Auftrag. Aber ich möchte noch konkreter werden. Bis jetzt haben wir gesagt, dass wir der Dunkelheit mit dem Licht begegnen. Aber was heißt das? Wie schaut das konkret aus? Und ich möchte dazu den Bibeltext einfach nochmal heranziehen. Die Verse anschauen, wo es dann konkret um den Auftrag geht. Die Verse 18 bis 20, habe ich B hingeschrieben? Es müsste A sein, glaube ich. Naja, dort steht, und Jesus trat herzu, redet mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt in Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten, alles, was ich euch befohlen habe. Gottes Auftrag an seine Jünger ist das fortzuführen, was er eigentlich schon die ganze Zeit tut. Erstens, lehret alle Völker. Berichtet die Botschaft. Gott ist zum Menschen gekommen. Man kann wieder Gemeinschaft haben mit diesem Ursprung des Guten. Das ist wieder möglich. Er möchte uns dazu zurückführen, mit ihm in Beziehung zu leben. Punkt Nummer 2, tauft sie. Taufen bedeutet, neu in die Beziehung zu Gott hineinbringen. Es ist ein Zeichen dafür, dass man sich vom alten Leben abwendet und sich dem neuen Leben, dem Leben in der Gemeinschaft mit Gott, dem Leben im Glauben an Christus, dass man sich dort hineinbewegt. Und das Dritte, lehre sie alles halten, was ich befohlen habe. Ich würde jetzt ungern alle Lehren Jesu zusammenfassen, aber zum Glück macht Jesus das selbst schon. In einer Stelle in Matthäus, Matthäus 22, 36 bis 40. Dort fragt ihn jemand, Meister, welches ist das vornehmste Gebot im Gesetz? Und Jesus sprach zu ihm, du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das vornehmste und größte Gebot. Das andere aber ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Der dritte Auftrag also, die Lebensweise Jesu zu lernen. Hier beschreibt Jesus, was es bedeutet, der Dunkelheit mit dem Licht umzudrehen. Hier beschreibt Jesus, was es bedeutet, der Dunkelheit mit dem Licht zu begegnen. Und ich weiß, ich bin nicht so künstlerisch begabt. Aber diese drei Worte, Verkündigung, Beziehung, neues Leben, Das ist die Art und Weise, wie wir Licht in die Dunkelheit hineinbringen. Die Jünger sollen das weitergeben, was sie selbst empfangen haben. Sie sollen verkündigen, sie sollen Zeugnis ablegen, sie sollen erzählen, was sie selbst empfangen haben. Sie sollen die Menschen in die Beziehung zu Gott hineinführen und ihnen das neue Leben zeigen. Das ist ein Bild von dem göttlichen Auftrag, wo Licht in die Dunkelheit hineingebracht wird. Ich mache hier einen kleinen Einschub, weil ich finde es wichtig zu betonen, weil oftmals hat man so einen Blick von wir Christen und den Rest der Welt. Aber das ist nicht ganz richtig. Wir müssten uns eigentlich mit auch in dieser Dunkelheit hineinnehmen, dass wir wahrnehmen, dass wir selbst auch diese Dunkelheit haben, weil wir noch dieses Licht brauchen. Wir müssen noch erfüllt werden mit diesem Licht. Wir haben noch einen gebrochenen Anteil in uns, der dir das Evangelium hören muss. Und das hilft auch, demütig zu bleiben. Sich nicht höher zu sehen als andere Menschen, die nicht glauben. Aber das jetzt nur mal am Rande, das sollte erwähnt sein. Ich möchte jetzt wieder kurz provokativ werden. Wie schaut das bei uns im Alltag aus? Wie leben wir diesen Auftrag jetzt mal konkreter? Ich lasse die Frage wieder so ein bisschen auf euch wirken. Ich gehe mal die Frage anders an als vorhin und erzähle mal von mir und meinem Umgang mit dieser Anfrage, sage ich mal, an meinem geistlichen Leben. Ich habe sehr lange mit diesem Thema gerungen, mit Evangelisation, mit Verkündigung, und ich habe sehr, sehr lange keinen Frieden darüber gefunden, weil es mir schon immer sehr schwer gefallen ist, über meinen Glauben zu reden. Vielleicht war ich früher einfach nicht so überzeugt, aber ich hatte grundsätzlich das Gefühl, das Thema löst einen großen Druck aus. Ich habe irgendwie gedacht, man muss das als Christ machen, aber wusste nicht genau, was ich sagen sollte. Und wenn man es dann doch gemacht hat, hat es sich sehr zwanghaft angefühlt und oftmals fühlte es sich so an, als ob ich es mir eher beweisen wollte, dass ich ein guter Christ bin oder sowas, als dass es wirklich authentisch war. Und dann fand ich es auch komisch, wenn andere Leute es gemacht haben und ich das auch nicht wirklich cool fand oder auch unsensibel. Aber gleichzeitig hatte ich diese innere Spannung, weil ich weiß, dass es voll was Wichtiges. Das ist eine Grundlage von unserem Glauben, dass wir unseren Glauben auch weitergeben. Ich habe mich lange damit beschäftigt und habe zwei Grundlagen gefunden, von denen ich sagen würde, wenn man die nicht hat, lebt man eine unwirksame Verkündigung. Diese zwei Grundlagen bei uns wirken sich dann auch auf unsere Motivation aus, wirklich das Evangelium weiterzugeben. Und sie müssen vorhanden sein. Und meines Erachtens ist das größte Problem, dass nur eins der beiden vorhanden ist. Und ich decke die beiden mal kurz auf. Kann man das überhaupt lesen? Schon, oder? Vertrauen und Liebe. Vertrauen. Vertrauen an Gott. Wir glauben, dass Gott das Beste ist für uns und das Beste ist für andere Menschen. Dann ist es selbstverständlich, dass wir anderen Menschen auch von Gott erzählen. Wenn wir selbst erleben, wie Gott wirkt in unserem Leben, wenn wir Teil seiner Geschichte sind und sehen, wie er in unserem Leben diese Dunkelheit zurückdrückt, dann wollen wir das auch weitergeben. Und wir vertrauen ihm, dass wenn wir Zeugnis ablegen, er durch uns wirksam wird und andere Menschen erreicht. Das andere ist Liebe. Dass wir wirklich das Beste für den anderen wollen. Dass wir nicht irgendwie hochtrabend von Gott erzählen. Dass wir die Tür nicht eintreten und total lieblos sind. Dass wir gar nicht wahrnehmen, was bei der anderen Person gerade die Situation eigentlich ist. Wie es ihm gerade geht. Was er gerade braucht. Manchmal braucht man nämlich gar nicht so einen, hey, Gott liebt dich, weißt du das eigentlich, so ein durchgeschütteltes irgendwas. Was man braucht, ist manchmal ein offenes Ohr oder eine Umarmung oder etwas Wertschätzendes. Immer dann, wenn Gottes Botschaft lieblos gesprochen wird, ist es wie ein Stein im Gesicht des anderen. Aber wenn wir in der Liebe leben, wenn wir wirklich das Beste für den anderen wollen, wenn wir selbstlos sind, dann sind wir wie ein Licht in der Dunkelheit. Und das merken Menschen wirklich. Es ist meine Erfahrung, dass wenn man Menschen wirklich liebt, mit dieser bedingungslosen Liebe und dann von Jesus erzählt, manchmal können sie damit gar nichts anfangen. Aber sie werden euch nicht doof finden. Das war zumindest meine Erfahrung. Die finden dich trotzdem cool und die wollen trotzdem was mit dir zu tun haben. Und meistens sind sie sogar dankbar, auch wenn sie nichts damit anfangen können. Es ist so ein bisschen wie dieses Pferd, bei dem man auf beiden Seiten runterfallen kann. Vertrauen und Liebe. Ich finde mich oftmals auf dieser Seite wieder. Mir fehlt es an Vertrauen, dass ich wirklich glaube, dass wenn ich was weitergebe, Gott wirksam ist. Andere Dinge, die ich immer wieder von anderen höre, ist, dass man anderen Menschen nicht zu nahe treten möchte. Dass man denen nicht irgendwie auf den Schlips treten möchte oder sowas. Aber Liebe ist Menschen nahe treten. Liebe ist sich selbst verletzlich machen. Liebe ist auf andere Menschen zugehen. Was ich auch höre, ist, man redet ungern über den Glauben, aber wenn andere sehen, wie ich lebe, dann sehen sie auch Gott. Und das finde ich super, aber es ist eigentlich auch ein bisschen schade, dass die Menschen nur Gott an dir sehen, aber nie verstehen können, weil du es nie für sie formulierst, was es eigentlich bedeutet, warum du eigentlich so lebst. Was ich von Nichtchristen immer wieder höre, ist, dass sie von Menschen, die, evangelisieren, dass sie das Gefühl haben, dass sie irgendwie die volle Wahrheit entdeckt haben. Und ich finde, das stimmt manchmal. Wir kommen manchmal ein bisschen arrogant rüber, wenn man einfach sehr herabredend und lieblos redet und so tut, als ob man alles verstanden hätte. Und dann finde ich es kein Wunder, dass die Menschen nichts von Christus hören wollen. Da fehlt es an Liebe. Es benötigt beide Seiten, die Liebe zum Menschen und den Glauben oder das Vertrauen an Gott. Ich finde es für mich immer wieder eine große Hilfe, einfach nochmal die Grundlagen zu prüfen. Wo steht man hier gerade? Ist man zu sehr auf der linken Seite? Ist man vielleicht zu sehr auf der rechten Seite? Und wenn es einem fehlt, das sind Gaben des Geistes. Die können wir erbitten. Die können wir im Gebet empfangen. Ich möchte diese Predigt beenden, so wie Matthäus sein Evangelium auch beendet hat, mit dem Zuspruch, mit der Verheißung am Ende für alle Nachfolger Gottes. Das ist eine Wahrheit, an die man wirklich festhalten muss, wenn man in dieser Welt die Dunkelheit um uns herum begegnen möchte. Für die Jünger damals war es eine Botschaft, woran sie nur im Glauben festhalten konnten, weil Jesus dann von ihnen gegangen ist. Er war nicht mehr da. Er ist jetzt heute auch nicht mehr da. Man konnte ihn nicht mehr sehen, aber sein Geist war bei ihnen. Der Geist Gottes, der Geist Jesu. Er gibt Kraft, er gibt Ruhe, er gibt Frieden und er schenkt Heilung. Er ist Gottes Geschenk an uns. Es ist das göttliche Licht, das unsere Dunkelheit erhellt. Und mit ihm, mit diesem Licht in uns, können wir die Dunkelheit der Welt begegnen. Können wir siegreich sein. Nehmt diese Worte einfach mit in die Woche und empfangt sie als göttlichen Segen. Nutzt sie als Ruhepol in dieser verrückten Welt. Jesus spricht zu seinen Nachfolgern am Ende des Matthäus-Evangeliums. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Amen.